So, Aufzeichnung läuft. Hallo, lieber Andreas, herzlich willkommen.
Hallo Ella, grüße dich.
Ja, Gespräch heute im Rahmen des vierten Innovationssymposiums. Leider ja nicht live, wie eigentlich geplant im September, aber ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst heute, damit wir auf das Thema Corona, ein bisschen Innovation, vielleicht auch Demokratie 4.0, vielleicht sogar Demokratie 8.0, man weiß es nicht, wo es drauf hinausläuft. Dass wir uns mal so ein bisschen auch mit deinen Themen oder auch mit deiner Linsebrille, wie du gerade auf die Zeit schaust, mal ein bisschen unterhalten. Und ja, vielleicht am Anfang stelle ich einfach mal vor, ich kenne dich ja schon ein bisschen, dass die Menschen, die dich noch nicht kennen, eine Idee haben, wer bist denn du eigentlich? Was machst du Schönes?
Ich versuche es maximal kurz zu fassen. Also, ich bin der Andreas Zeuch. Ich arbeite als Unternehmensdemokrat, das heißt im Grunde genommen als Berater, Trainer, Coach. Von daher erstmal nichts Besonderes von dem Berufsstand der Berufsbranche her. Unser Fokus ist dabei allerdings tatsächlich nur die Prozesse zu unterstützen und die Organisationen und Menschen zu unterstützen, die wirklich mehr Partizipation, bessere Partizipation wollen. Also wo es um mehr Selbstorganisation geht, mehr Mitbestimmung, mehr Empowerment, mehr Gemeinwohl, das koppeln wir auch sehr stark damit. Deswegen sprechen wir zum Beispiel auch lieber von Unternehmensdemokratie als von Selbstorganisation, weil das halt für uns noch mehr umfasst als die reine Selbstorganisation. Ja, und damit sind wir einfach unterwegs. Wir sind ein kleines Unternehmen. Ich habe noch zwei Kolleginnen innerhalb der Gesellschaft und dann haben wir noch vier Externe. Und du, Ella, bist ja auch mit der Stiftung Resilienzforum mit dabei als Partner. Also wir haben auch institutionelle Partner, noch die Uni Mannheim zu Forschungszwecken dort, also die BWL-Fakultät und noch ein weiteres Institut für Sustainable Leadership und Change. Und da sind wir einfach mit unseren Dienstleistungen unterwegs, vor allen Dingen im Mittelstand. Soweit jetzt mal in Kürze.
Finde ich ganz spannend nochmal. Und ihr habt ja, oder du hast ja dieses Thema Unternehmensdemokratie für dich auch entdeckt, besetzt, darüber geschrieben und hast auch irgendwie ganz viel Feedback darüber bekommen, ne? Als du auch das Buch geschrieben hast. Ich glaube, du hast mir mal erzählt, dass das auch ein bisschen so ein unerwarteter Anklang war, den so ein Wort wie Demokratie plötzlich gefunden hat. Magst du mal ein bisschen darüber erzählen, wie so ein Name auch für euch entstanden ist als Unternehmensname?
Ja, also der Unternehmensname und faktisch die Marke, auch wenn es als solche nicht eingetragen ist, die ist einfach deswegen entstanden aus meiner noch damals Einzelberatertätigkeit, weil ich einfach gemerkt habe, Selbstorganisation ist nicht normativ. Das hat Vorteile, hat aber auch eben Nachteile und für mich haben die Nachteile überwogen. Sprich, ich kann Selbstorganisation auch wunderbar benutzen und einsetzen, um jetzt dann doch irgendwie noch die Produktivität zu erhöhen und die Effizienz und auch noch ganz trickreich irgendwie einen Gruppendruck aufzubauen und einiges mehr damit zu erreichen.
Noch neue Fahrtabhängigkeiten wieder zu erzeugen und alles Mögliche.
Genau. Ne? Ich kann auch Selbstorganisation nutzen, um die Führungskräfte einfach rauszunehmen, also eine Führungsschicht, eine Hierarchieschicht, und diese Führungsaufgaben sollen dann die Leute selbst organisiert übernehmen, aber sie kriegen dafür immer noch das gleiche Geld, also es wird auf einmal auch billiger. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das ziemlich auszunutzen, und das hat mich sehr gestört, und dann habe ich halt nach einem neuen Begriff gesucht, und dann habe ich diesen Begriff der Unternehmensdemokratie gefunden, also wirklich gefunden, der ist ja nicht von mir oder von uns, und das erschien mir dann sehr plausibel. Also ich sage mal, wirklich diesen Begriff der Demokratie aus der Zivilgesellschaft zu nehmen und das mit einem wirtschaftlichen Begriff zu verknüpfen oder einer wirtschaftlichen Entität, nämlich dem Unternehmen, das fand ich sehr, sehr sinnvoll. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil genau das Problem damit adressiert wird, was ich gerade kurz geschildert habe. Demokratie ist sehr wohl normativ, bis zum gewissen Grade. Also es gibt einfach bestimmte Grundwerte wie Freiheit, Recht auf Selbstbestimmung, Solidarität, Gleichberechtigung, solche Dinge. Das sind einfach gesetzte Werte. Die sind auch den Menschen mehr oder minder direkt im Kopf. In vielleicht leichten Variationen, Fraternité, Liberté und so weiter. Ja. Dann kommen halt eher die französische Revolution damit rein oder halt eben irgendwas anderes. Aber so irgendwie ist das schon so ein mehr oder weniger ähnlicher, eine ähnliche Begriffswolke, die damit verknüpft ist. Das war das eine Ziel, das haben wir damit auch erreicht. Heißt, es geht jetzt eben nicht mehr einfach nur darum, eine Organisation effizienter und produktiver zu machen, dadurch, dass die Leute sich jetzt selber organisieren und wir 1, 2, 3, 4, 5 Hierarchieebenen einfach tilgen können, sondern es geht immer auch um die Frage der Arbeitsbedingungen und auch um die Arbeitszufriedenheit der Menschen. Und dahinter steckt einfach unsere Haltung, dass wir sagen, ein Mensch hat qua Geburt ein Selbstbestimmungsrecht. Und je älter dieser Mensch wird, bis zum Erwachsenenalter oder vielleicht auch ein bisschen weiter noch, also das rein juristische Erwachsenenalter, wird auch dieses Recht und dieser Raum, in dem man sich da bewegen kann, größer, weil er die Konsequenzen des Handelns zunehmend besser auch einschätzen kann. Ja? Und das holen wir damit einfach rein und das ist unsere Grundhaltung, dass es dieses Recht gibt und das ist aber in der normalen Unternehmung schlicht nicht gegeben. Man muss sich einfach nur in unseren Grundrechten verbrieftes Recht auf Meinungsfreiheit anschauen. Wo habe ich Meinungsfreiheit immer im Unternehmen? Ich habe tatsächlich schon mit Leuten gesprochen, die der Auffassung sind, ja, das wäre ja überall sichergestellt und gewährleistet. Ja, wo ich mir denke, naja, also in welcher Traumwelt lebt der denn eigentlich? Ja. So, also das heißt, das haben wir damit halt erreicht. Und es hatte tatsächlich noch einen netten Marketing-Gag, ja, weil es eben einfach Leute sehr stark polarisiert hat. Ne? Also es gab oder gibt immer noch interessanterweise gefühlt eine wachsende Menge von Menschen, die das gut finden, aufgrund der zivilgesellschaftlichen Gesamtsituation mit Rechtspopulismus aller Orten. Ne? Bei uns die AfD, Trump, Bolsonaro, Orban und wie sie alle heißen. Ne? Und da brauchen wir einfach irgendwie auch mehr demokratische Teilhabe, auch zum Beispiel wieder mit einem ganz anderen Megathema, nämlich Klimawandel und Klimagerechtigkeit.
Ja,
So,
da werden wir nachher auch mal drauf gucken auf dieses Thema, ein bisschen nochmal diese globaleren Themen uns auch anzuschauen. Mich würde interessieren, Andreas, weil du hast jetzt gerade schon so viel wunderschöne, wie soll man sagen, schon so Assoziationen geworfen. Corona und das Spannungsfeld in der Demokratie zwischen Freiheit und Einschränkung, das war ja jetzt, glaube ich, etwas, was wir viele Monate jetzt extrem diskutiert haben. Wie war denn da jetzt dein Eindruck? Hat die Demokratie oder die Unternehmensdemokratie, wie weit war sie da gefordert in diesem Spannungsfeld auch zwischen, jetzt entsteht plötzlich Freiheit, Vertrauensarbeitszeit, Leute arbeiten remote, selbstorganisiert, gleichzeitig aber auch waren die Demo also, oder waren die Unternehmensstrukturen, Unternehmensdemokratien schon fit für diesen Prozess? Oder was hast du da vielleicht für verschiedene Facetten erlebt?
Ja, definitiv. Also, ich habe exemplarisch zwei Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben, in unterschiedlichen Zusammenhängen, die beide insofern ähnlich waren, als dass bei beiden Organisationen trotz aller Unterschiedlichkeit das Thema Selbstorganisation, Demokratisierung eine sehr große Rolle spielte. Das eine war eine Warentochter mit 1000 Mitarbeitern, die wir begleitet hatten, also in dem Fall ich jetzt konkret, 2 Jahre ungefähr mit dem Management Board zusammengearbeitet, plus dem sogenannten Kernteam, was diese Architektur mitgebaut hat und das mit gesteuert hat und koordiniert hat an Aufgaben, was da so angefallen ist. Und das andere Unternehmen, ganz anders, ist ein knapp 70 Mitarbeiter umfassendes Unternehmen im Bereich IT-Softwareentwicklung. Und als dann der Lockdown kam, konnten beide sehr gut tatsächlich auf dieses Thema Homeoffice umstellen. Und ich hatte dann auch mit der Leiterin dieser Bahntochter gesprochen, dann irgendwann, ich glaube, während des Lockdowns war das. Oder kurz danach, weiß ich nicht mehr genau. Und sie so gefragt, ja, sag mal, wie ist denn das bei euch jetzt gelaufen? Erzähl mal, würde mich sehr interessieren. Ja, also seid ihr gut durchgekommen? Und sie war sehr, sehr angetan und hat sich sehr gefreut, dass sie halt schon so 2, 3 Jahre vorher mit dem Thema angefangen haben. Mit Selbstorganisation, Agilität und diesen ganzen Themen, dieser Begriffswolke, weil sie gesagt hat, es hat erstaunlich gut geklappt, mehr oder weniger die 1000 Leute ins Homeoffice zu bringen. Ja,
Das ist etwas,
also
das
das hätte
habe
ich.
ich auch immer wieder gehört, die jetzt in der Vorbereitung waren. Ne? Das würden wir jetzt auch sagen, in der Krisenprophylaxe schon in irgendeiner Form so einen möglichen Prozess vorweggedacht haben oder auch überhaupt sich jetzt mit diesen Sachen mehr beschäftigt haben, dass die wesentlich weniger Probleme hatten, sich jetzt zu adaptieren
Genau.
und neue eigene Wege zu entwickeln, wie sie damit umgehen.
Und das war bei dieser kleinen Unternehmung, war das auch genau der gleiche Fall. Da haben wir, die hatten wir nicht begleitet, aber da haben wir jetzt vor relativ kurzer Zeit unseren Pyomi Culture Check durchgeführt, wo wir dann so mit tiefen Interviews gucken, wie ist denn die Kultur hinsichtlich der Selbstorganisationsfähigkeit? Also nur mit diesem ganz klaren Fokus, so lasermäßig, wirklich nur Selbstorganisation, Partizipation und nichts anderes, ja, also keine allgemeinen Kulturthemen. Und da hat sich dann gezeigt, dass die das auch blitzschnell umsetzen konnten. Also wir haben, ich glaube, 1,5 Tage gebraucht, um die gesamte Firma rauszubringen und in die Homeoffice zu bringen, das miteinander zu vernetzen. Und das stand alles ruckzuck, inklusive Server-Backbone irgendwie in der Firma, wo sie dann eine Notfallversorgung irgendwie eingerichtet hatten und ein Notfallteam, die dann da durchrotierten und so weiter. Also es hat top geklappt, kein Schmerz an der Stelle. Interessant war bei denen dann aber, das hat sich auch in diesem Culture Check gezeigt, dass die so nach ein paar Wochen, obwohl das alles so super reibungslos funktioniert hat, langsam die Nase voll davon hatten, also jetzt nicht alle, aber doch schon erheblich viele, mit denen ich gesprochen hatte, und die wollten zurück. Und warum? Und das ist jetzt auch so eine interessante Überlegung. Das ist dann wieder so eine ganz verrückte Kehrseite. Also wenn die Arbeitsatmosphäre dann so gut ist auf einmal im Büro, dass dort wirklich ein Gemeinschaftserleben stattfindet, wirklich, dann hat das einfach auch so einen Charakter gehabt von, ja, da will ich wieder zurück, das vermisse ich. Also da habe ich so diese menschlichen Bedürfnisse der Zugehörigkeit und der Bindung. Habe ich in der Arbeit auch schon bekommen. Ja? Und die haben halt tatsächlich auch viel zusammen gemacht und auch viel abends dann noch zusammen gegessen, obwohl sie schon Feierabend hatten, zusammen noch ein Bierchen getrunken, im Sommer gegrillt und ich weiß nicht was alles. Ja? So, und da war dann tatsächlich auf einmal diese Sehnsucht da, ja, und die Müdigkeit mit Homeoffice. Und da hat sich dann die Kehrseite der guten Arbeitskultur gezeigt. Ja, was jetzt nicht heißen soll, also jetzt keine Aussage an der Stelle über die Bahntochter, ne? Also da habe ich jetzt nicht groß was drüber gehört, ob die jetzt, und ich glaube, das war auch noch zu frisch, als dass man darüber noch hätte eine Aussage treffen können, ne? Dass die jetzt glücklich waren, endlich ihre Kollegen nicht mehr zu sehen. Ne? Also, das soll jetzt
Man
das nicht
sagt ja,
heißen, ne? Da habe ich
das menschliche Bedürfnis einen dorthin zieht, wo man Zufriedenheit, wo man einen guten sozialen Austausch hat, wo man sich sozial sicher fühlt. Dass man
Genau.
da also dass man sich angezogen fühlt von Dingen, zumindest mal auf die Resilienz übersetze, wo ich gestärkt werde. Ja? Also wenn ich wirklich merke, ja, ich bin jetzt in einem Team, warum sollte ich dann auch nicht mit dem guten Team zusammen sein? Ich glaube, das ist auch, wir hatten im Vorgespräch ja mal ganz kurz darüber gesprochen, dass wir jetzt diese unterschiedlichen Tendenzen haben. Also einige Firmen gehen gerade wieder zurück, also die wollen wirklich zurückbouncen, so auf den alten Zustand wieder zurück und kappen auch Homeoffice wieder ab und nehmen keine Lernerfahrungen mit. Andere nehmen die Lernerfahrungen mit und kreieren gerade wirklich ein tolles neues Arbeitsenvironment, wo beides möglich ist, ne? Also wo man diese Möglichkeiten zur Verfügung stellt in beiden Richtungen. Und dann gibt es nochmal das andere Extrem, wo jetzt wirklich nur gespart wird im Sinne von, oh, da haben wir jetzt einen neuen Sparfaktor, neue Effizienz, ne, neue Kostensparstelle entdeckt und kappen jetzt mal die Büros und schicken die Leute schön ins Homeoffice, damit wir dort einfach wieder pragmatisch Geld sparen können. Also es gibt gerade sehr viele unterschiedliche Tendenzen, die wir beobachten können.
Genau.
Zeigt ja nochmal sehr schön, dass aber was wichtig, glaube ich, ist, auch für Arbeit oder Demokratie 4.0, dass wir einfach gerne mit Menschen zusammen sind, wenn eine Arbeit Spaß macht. Und dass das ein Kulturerlebnis auch ist.
Ja, und auch interessant ja auch, dass das einfach dieses menschliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Bindung als Gegenpol zur Autonomie und Selbstbestimmung, ja, das ist unser Menschenbild an der Stelle diesbezüglich, dass das eine dynamische Balance ist, die wir da suchen als Menschen. Weder zu viel Selbstbestimmung und Entkoppelung, ne, und Dissoziation von anderen Menschen, versus zu viel Bindung an die anderen und zu viel Entkopplung von mir selbst. Ne? Das wäre dann eher so auf der Bindungsseite zu stark zu sein. Sondern einfach zu gucken, irgendwie so in so einem dynamischen Gleichgewicht das
Dynamischen
zu halten.
Gleichgewicht zu sein,
Ja,
ja, das
genau. Und ist interessant, dass das aber tatsächlich so ist, ne? Wie jetzt bei dieser kleinen Firma erlebt ist, selbst wenn es bei der Arbeit so ist, dass es ein gutes Gemeinschaftserleben ist, dass das eine Zugkraft hat. Ja, also das ist, finde ich, der beste Beleg für dafür, wofür wir halt auch immer wieder das Zepter da in die Luft heben und sagen, ja Mensch, das macht doch wirklich Sinn, so zu arbeiten, ist genau das, zu sehen, die Leute wollen dahin zurück. Ja, also es macht ihnen einfach dann auch wirklich richtig Spaß, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Ne?
Ja, schön. Also ich meine, wenn wir das ein bisschen weiter kultivieren können und wenn das auch ein Teil dessen war, was Corona natürlich uns geschenkt hat, auch das zu realisieren, auch Sehnsüchte zu realisieren und auch ein Stück weit vielleicht Energien zu aktivieren, dass wir unsere Sehnsüchte auch erfüllen. Und wenn das dann noch in die Praxis umgesetzt wird, dann hat zumindest Corona ja nicht nur, also in vielen Bereichen nicht nur einen Schaden angerichtet, sondern eben auch ganz viele Türen gerade geöffnet für neue Perspektiven und für neue kreative Zugänge auch. Mal zu schauen, wie kann es jetzt auch in Zukunft weitergehen. Ne? Jetzt ist ja auch die spannende Frage, was macht man jetzt? Mein Corona ist jetzt ein Beispiel für mögliche potenzielle Krisen, die ja auch in Zukunft weiter auf uns zukommen können.
Genau.
Und das ist jetzt halt im Moment ein sehr globales Phänomen, aber wir können ja auch weiterhin nach wie vor mit großen, kleineren lokalen Krisen auch beschäftigt sein. Wir hatten zum Beispiel während der Corona-Zeit hier in Kreuzberg einen Stromausfall für einige Stunden, was ich ein ganz spannendes Phänomen auch fand. Dann hatte ich mich jetzt ja hier auch sehr auf die Arbeit remote eingestellt und dann fiel einfach mal für wirklich fast den halben Tag, das war eine recht lange Zeit, das Internet aus. Und dann gehen natürlich auch die ein oder anderen Fantasien können. Man muss sich mal mit der Frage beschäftigen, was ist, wenn wir es mal mit IT-Viren zu tun haben. Ne? Und die werden, ob sie jetzt lokal oder in welchem Umfang auch immer, wenn man dann einfach so merkt, okay, ich weiß jetzt, dass jetzt hier im ganzen Bereich oder im größeren Bereich von Kreuzberg Strom ausfällt, bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren, Zugänge nicht funktionieren, medizinische Versorgung nicht gewährleistet ist, Supermärkte nicht mehr abkassieren können. Also ich finde, da ist ja dann nochmal so diese nächste große Frage auch der starken Fahrtabhängigkeiten, die wir da jetzt gerade haben. Dagegen finde ich so
Absolut.
ein Virus wirklich ein kleines Thema. Ja.
Also das kann sehr schnell in einer Großstadt wie Berlin für sehr viele Menschen sehr bedrohlich werden und problematisch werden, in dem Moment, wo die Wasserwerke gehackt werden,
Ja.
kann das ruckzuck dazu führen, dass wir dann halt ohne Wasser dastehen. Und je nachdem, wie lange wir ohne Wasser dastehen, ist das problematisch. Und das ist ja nicht nur das Trinkwasser, sondern es ist auch noch das Spülwasser in der Toilette und alles Mögliche sonst. Ja. Problematisch. Ne?
Insofern glaube ich auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir jetzt auch nicht über Corona all die anderen wichtigen Themen vergessen. Es gibt
Genau.
so viele ganz normale Themen, die uns gerade beschäftigen, normale Krankheiten, normale Unfälle, die passieren, auch noch weitere gesellschaftliche Themen, die für uns trotzdem weiterlaufen sollten und mit denen wir uns auch im Sinne von resilienten Städten, resilienten Kommunen, resilienten Familien, es gibt so viele wichtige Themen, die uns jetzt hier gerade auch im Resilienzforum beschäftigen und wo wir natürlich jetzt nicht für alles eine Lösung haben, aber wo wir dran sitzen, wo wir überlegen, was kann man tun, was können wir im Kleinen gerade tun und was sind auch die nächsten Schritte, sagen wir, der nächsten 10 Jahre, was sind größere Themen, die wir dort auch einfach angehen möchten, gemeinsam auch. Und da ist auch nochmal, da habe ich mal an dich eine Frage, Andreas. Ich habe immer mal wieder so eine Fantasie, wenn es in meiner Vision 2030 nach vorne geht. Was ich mir sehr stark wünschen würde, wäre im Sinne von auch eines sozialen Experiments mehr Selbstverantwortung seitens der Bürger für bestimmte Erneuerungen und auch vielleicht auch für einen bestimmten Fortschritt oder auch für Resilienz ein Stück weit mehr in die Eigenverantwortung zu gehen. Also sprich, dass ich nicht nur warte, bis mir der Staat oder bis mir die Firma irgendwas finanziert, sondern wenn ich zum Beispiel merke, ich habe hier lokal oder in meinem Umfeld, da müssen Dinge verändert werden, dass ich ein Stück weit mehr Eigenverantwortung auch übernehme, das zu tun. Vielleicht auch im Hinblick auf eigene Gelder, die da sind. Crowdfunding, es gibt ja verschiedene Formen auch, wie das auch immer schon wieder getan wird. Ist aus deiner Perspektive da was passiert in Corona-Zeiten? Oder hast du dich mit Kollegen unterhalten, dass ihr mal so gemerkt habt, da ist so eine Art Zivilcourage entstanden, Dinge in die Hand zu nehmen und vielleicht selbst zu steuern?
Also ich persönlich kann jetzt nicht sagen, dass ich eine klare Tendenz wahrnehme. Also das ist auch so, wie ich das einerseits in meinem täglichen Erleben mitbekommen habe, aber auch durch Presse, Funk und Fernsehen sozusagen, war das sehr gemischt. Ja, also angefangen bei der Lockdown kam und einen Tag später hatten wir irgendwie zwei Zettel im Treppenhaus kleben. Wir haben nach meiner Kenntnis, nach meinem Kenntnisstand, wir sind 21 Parteien bei mir im Haus. Ich wohne da in der Karl-Marx-Allee in Berlin, da in diesen ehemaligen Stalin-Bauten, in diesen riesigen denkmalgeschützten Dingern da, in dieser großen Prachtallee, in diesem Boulevard. Breiker als Champs-Élysées, war ganz wichtig damals. Also wir sind 21 Parteien dort, 21 Wohnungen. Und irgendwie einen Tag nach Lockdown klebten unten zwei Zettel und wir haben zwei ältere Damen, die aber beide eigentlich recht mobil sind und fit sind. Und, und wo dann das Angebot ausgesprochen wurde, wenn irgendjemand von euch irgendwie Quarantäne hat oder irgendwie Angst hat oder so, klingelt doch bei XYZ, wir gehen auch für euch einkaufen. Mhm. Also einfach mal so direkt so blitzschnell, so ein ganz schönes Ding, ja? So ein schönes Angebot. Und auf der anderen Seite jetzt auch so im Laufe der Zeit jetzt wieder mitzukriegen, was dann jetzt teilweise passiert, irgendwie mit irgendwelchen Verschwörungsmythen gedöns und dieser ganzen Thematik, also was ja überhaupt kein neues Phänomen ist, wie man sofort feststellt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, auch mit der Historie von solchen Dingen. Auch schon zu Pestzeiten wurden dann die Juden gebasht und waren die Bösen. Ja, und irgendeinen Schuldigen muss es halt geben, wenn es diffus ist. Ja, und wenn nicht ein einziger Schuldiger oder eine bestimmte Partei oder eine bestimmte Gruppierung von Menschen dafür verantwortlich gemacht werden können. Ja. So, und die eigenen Insuffizienzgefühle hinsichtlich einer unzureichenden Unsicherheitstoleranz, Ambiguitätstoleranz und so weiter und all diese Kompetenzen, die diese Menschen offensichtlich nicht gelernt haben und auch von ihren Eltern nicht vorgelebt bekommen haben und so weiter und so fort, führen sie dann halt zu diesem ganzen Bullshit. So, und dann halt eben auch oftmals zu rücksichtslosen Handlungsweisen, also aus meiner Sicht, ja, weil ich glaube schon, dass sowas wie Maskentragen sinnvoll ist. Also von daher, es ist beides da. Unternehmerisch oder in der Arbeitswelt würde ich auch sagen, hat es jetzt am Anfang schon gehabt. So wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen darauf. Jetzt auch so in der Frage, wie machen wir denn jetzt weiter damit? Ne? Und du hattest vorhin in unserem Vorgespräch auch was ganz Spannendes erzählt, das habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen, aber ich glaube sofort, dass es so ist, wo du berichtet hast davon, dass jetzt einige überlegen, ja okay, also wenn wir jetzt irgendwie 2/3 oder 3/4 der Leute im Homeoffice arbeiten können, dann können wir doch eigentlich auch Bürofläche wieder abgeben. Ja, das finde ich ja ziemlich drastisch, denn ja, wenn wir uns das jetzt einfach mal konsequent...
Und zwar extrem schnell, also jetzt innerhalb von... Ja. Von wenigen Monaten wurde das gleich, oder kriegt das bei einigen. Ja,
genau.
Aber ja, das waren schon erste Reaktionen, wo man gleich klar gesehen hat, bleibt schön zu Hause, wir haben auch schon die Kündigungen ausgesprochen. Wir haben schon, wir sind schon dabei, die Arbeitsflächen zu reduzieren, ja, und freizugeben.
Ja. Genau. Und dann heißt das ja, dass da blitzschnell, also sowas von das alte Mechanismen wieder reproduziert werden von Cost-Cutting und Gewinnmaximierung. Und also meine Prognose wäre ja an der Stelle, und ich prognostiziere nicht viel, aber da wäre ich mir sehr sicher, dass denen das im Laufe welcher Zeit, kann ich nicht sagen, aber das wird denen um die Ohren fliegen.
Ja, in dem Moment, wo wieder Redundanz gebraucht wird. Ne? Also ich meine, wir brauchen ja nun mal die nächste Krise uns zu überlegen, angenommen, also wenn wir jetzt mal... Als Resilienzexperten müssen wir immer auf Krisen drauf gucken, aber nehmen wir mal so eine IT-Krise und wir haben, sagen wir mal, 4 Wochen einen Ausfall von Strom oder von Arbeitsmitteln. Wir können eben nicht mehr remote arbeiten. Mhm. Und in dem Moment müssen wir wieder, also wenn gesundheitlich alles okay ist, wie lösen wir es dann, indem wir uns in einem Raum treffen und von dort wieder zusammenarbeiten? Also sprich, dass immer wieder dieses Abkappen von Backup-Systemen, und ich glaube, das ist so das, was uns ja auch zum Thema organisationale Resilienz immer wieder große Sorgen gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, dieses schmaler, alles wegkappen, was gerade nicht wirklich gebraucht wird, und dann ist keine Adaptionsfläche mehr da und keine Anpassungsmöglichkeit mehr da, um auf Krisen zu reagieren. Und Redundanz anzulegen, ist halt einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn jetzt alles wieder so schmal abgekappt wird, dass wirklich nur noch so viele Räume notwendig sind, um 20% der Mitarbeiter dort unterzukriegen, was passiert, wenn wir von heute auf morgen aber wieder mit 100 Leuten in einem Raum sein müssen, weil es organisatorisch nicht anders geht? Und dann ist genau das.
Ja, und das ist eins sicherlich, ja. Und ich würde auch nochmal bei dem zurück anknüpfen wollen, was ich vorhin über diese kleine Firma erzählt habe, wo wir den Culture Check gemacht haben. Ich und wir bei den Unternehmensdemokraten sind zutiefst davon überzeugt, dass wir als Menschen immer auch Bindung und Zugehörigkeit brauchen.
Unbedingt, ja.
Ja, als eben ein Gegengewicht zur Freiheit und Selbstbestimmung. Und die suchen wir halt natürlich auch bei der Arbeit, mehr oder weniger der eine, ne, und die andere. Aber auch dieser Teil, wenn die Leute dauernd nur im Homeoffice stecken, Und das sollen dann Leute tun, die aber sich nicht freiwillig, wie zum Beispiel ich 2003, sich dafür entschieden haben, genau diesen Weg zu gehen. Mhm. Ich wusste ja, dass ich mich darauf einlasse. Das war ja auch mein Ziel. Also ich war vorher in einem Anstellungsverhältnis und habe dann nach 2 Jahren gemerkt, nee, also so mag ich nicht weitermachen. Und ich will da meine Ruhe haben, ich will meine Freiheit haben und ich will auch gar nichts mehr mit den anderen zu tun haben. So, und deswegen bin ich halt in diesen Einsiedlerweg eingetaucht sozusagen als Einzelunternehmer da. Natürlich habe ich dann immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, aber mein Alltag war, ich sitze halt alleine irgendwo im Homeoffice rum oder in einem Café, ja, wenn ich nicht beim Kunden bin. Ja. So, und aber das war meine bewusste Entscheidung. Als ein Mensch innerhalb dessen persönlicher Werteskala halt eben Freiheit viel, viel höher ist, viel höher gewichtet ist als meinetwegen Sicherheit.
Ja, und das, so, und wir sehen das ja auch an den Persönlichkeitsprofilen, ne, wenn wir auch im Unternehmen. Genau. Wir sehen ja genau, wie viel Prozent der Mitarbeiter brauchen welche Form der Arbeit und haben welche Grundbedürfnisse. Genau. Und ich habe jetzt prinzipiell nichts dagegen, hier Räumlichkeiten einzusparen und dort vielleicht zu erweitern, aber was ich klug und sinnvoll wäre, wenn, bevor solche Maßnahmen gemacht werden, und zwar von Zahlenabteilungen gemacht werden, ja, dass wir vorher erstmal, hast du ja schon mal von einem Culture-Check gesprochen, dass wir vorher erstmal eine Bestandsaufnahme machen und schauen, wenn wir jetzt 1.000 Mitarbeiter haben, wie viele davon können überhaupt gut alleine arbeiten? Wie viele davon können das so langfristig alleine arbeiten, dass sie zum Beispiel nicht nach 3 bis 6 Monaten in einen Bohr- oder Burnout fallen, und in andere psychische Probleme reinrutschen, weil das einfach vielleicht temporär eine Arbeitsweise ist, die ich sehr gut überbrücken kann. Aber wenn ich das jetzt über ein halbes Jahr oder ein Jahr mache, dann habe ich ja die Folgeerscheinungen, die kommen ja später. Und ich weiß jetzt auch viele, dass die sich in den Homeoffices auch echt jetzt erholt haben, weil sie waren weniger Reibungsverluste, sie haben weniger Konflikte mitbekommen, sie sind wieder produktiver. Und wir können das sehr deutlich sehen an den Profilen, wer braucht was, wer hat welche Stressmuster und wer reagiert auf welche Arbeitsweisen. Und das vorher vielleicht mal ein bisschen systematischer auch drauf zu schauen, wie ist denn unsere Unternehmenskultur eigentlich und was braucht es dafür einen Ausgleich? Und ich bin mir sehr sicher, wir würden sicherlich für das eine Unternehmen sagen, ja, für euch ist es okay, wenn ihr da 20% abkappt, dann hat das keine langfristigen Folgen. Aber für andere Unternehmen ist eine andere Strategie sinnvoller.
Ja, und es kommt noch hinzu, und das habe ich tatsächlich auch zu spüren bekommen, ich habe noch 2 Kinder. Mhm. Ich war sehr, sehr froh und dankbar, dass die nicht mehr ganz klein sind, sondern der Kleine ist halt 9,5 oder war dann 9 irgendwie und ein paar Monate. Und der Große ist 13 plus. So. Und beide sind schon ziemlich selbstständig, worauf wir natürlich in der Erziehung Wert legen. So, aber das ist nochmal eine ganz andere Situation, wenn ich dann halt die Kinder zu Hause habe, mehr oder weniger rund um die Uhr, weil alle Spielplätze zu sind, weil die Kitas zu sind und so weiter und die auch nicht mal eben schnell zu Freunden dürfen. Ja, sie dürfen mal vielleicht raus, aber im März oder im April war das Wetter teilweise auch einfach ätzend. Ja, das ist auch nicht schön, mal draußen zu sein. Dann hockt man die ganze Zeit irgendwie in der Bude, ja, und wenn du dann nicht irgendwie im Prenzlberg die 140 oder 160 Quadratmeter Bude hast, ja, mit 7 Zimmern und einem, keine Ahnung, Spa-Bereich noch oder so, ja, dann ist das halt nicht tiefenentspannt alles. Und wenn du dann noch parallel arbeiten sollst, aber weißt, du hast die Kinder und hast irgendwie noch ein Homeschooling, dann ist das zum Beispiel auch nochmal eine Belastung. Und dann ist das auch das erstmal unabhängig von meinen persönlichen Präferenzen. Ja. An Werten in der Wertelandschaft. Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, und das habe ich teilweise einfach auch in den Fernsehberichten gesehen, was passiert denn, wenn dann die Kinder noch jünger sind? Ja, bis hin zu möglicherweise Baby. Und dann hatten wir ja diesen ganzen typischen Backlash gehabt, ja, dass dann am Ende doch wieder die Frauen alles gewuppt haben, ja, und die Männer dann halt irgendwie wieder versucht haben zu arbeiten, weil unter anderem vielleicht auch das in dem einen oder anderen Haushalt auch noch in diesen alten patriarchalen Strukturen verhaftet war bezüglich des Gehalts. Was die Männer halt mehr verdient haben. Mhm.
Ja. So. Ja, dass das natürlich auch als Kulturübung nicht mehr unbedingt zu einem Familiendasein heute dazugehört. Eine bestimmte Zeit lang X außerhalb ist, ist Urlaub und wir fahren jetzt mit den Kindern. Was heißt das überhaupt noch als Community, also als Familienkonstrukt zusammen zu sein und zu spielen, sich zu beschäftigen, sich auszutauschen, miteinander Arbeitspläne zu machen, auch ein Stück weit zu gucken, wie in Krisenzeiten auch diese Strukturen adaptiert werden müssen. Also man kann ja dann auch natürlich schon miteinander ein bisschen was tun. Und das, ich habe das bei vielen Familien auch erlebt, die haben sich nicht angepasst. Die haben einfach sich geärgert, dass sie nicht so weitermachen konnten wie vorher. Und wir haben das ja in den Resilienz-Coachings, in den Familien-Coachings auch gesehen, dass die sich eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen, sich mal eine Stunde hinzusetzen, sich mal einen Backlog zu machen, so was ist denn alles so zu tun und wie können wir diese Arbeitsaufgaben neu verteilen und so verteilen, dass unsere Arbeitsrhythmen da reinpassen. Da war ich manchmal wirklich bar erstaunt, dass Menschen, die ganze Unternehmen managen können oder Projekte managen können, nicht auf die Idee gekommen sind, den Familienbetrieb mal für eine Stunde anzuhalten, sich an einen runden Tisch zu setzen und zu sagen, jetzt lass uns das mal neu aushandeln.
Das ist spannend.
Lass uns die Kinder beteiligen. Mhm. Und dann hast du wieder andere, ich nenne sie mal so diese agilen Familien, die wirklich leben, was sie da draußen auch schon kennengelernt haben. Da hängt dann so ein Kanban-Board plötzlich in der Küche. Dann hat man das aufgeteilt. Dann gibt es einen Backlog, dann gibt es plötzlich die Tagesmeetings und dann guckt man, wie man die Arbeit neu verteilt. Dann gibt es abends Besprechungen und die haben dann einfach und sind hingegangen und haben ganze Projektmanagement-Techniken von der Arbeit einfach nach Hause übertragen und es ging hervorragend und spielerisch. Ne? Also spielerisch und man ist in Kommunikation gekommen und also da haben wir einfach durch die Resilienzbetreuung in den Monaten viel schöne Dinge mitbekommen und aber auch viele Dinge, wo wir gesagt haben, es darf eigentlich nicht sein. Wie kann die Logik zwischen Arbeitsteilung, Beruf, Privatleben, also wie können da noch solche Mauern gezogen sein? Und diese Diffusion, die man ja eigentlich dort hat, dass das eine fällt nichts vom anderen lernt oder nur wenig.
Aber das finde ich einen interessanten Punkt, dass du da jetzt nochmal diese strikte Trennung jetzt so in zwei Bereichen, die so auseinanderdividiert sind, beschrieben hast. Es ist ja nochmal hochinteressant, ne? Also auch zum Thema, wo stehen wir denn gesamtkulturell gerade zu genau diesem Thema der Trennung von Arbeit und Freizeit. Wo ich halt eigentlich sagen würde, naja, eigentlich gibt es halt Lebenszeit, ja. Also ich meine, lebe ich bei der Arbeit nicht, bin ich da scheintot oder was? Ein Zombie, ja, in manchen Firmen schon, ne? Weil dann ne, bin ich eigentlich irgendwie nur so Roboter, ja, der halt irgendwie, keine Ahnung, halt irgendwie so ferngesteuert ist, ne? Aber das ist ja nun wahrlich nicht überall so. Ja? Und trotzdem scheint es doch oftmals noch genau diese Trennung zu geben. Und das hat für mich in meiner Wahrnehmung wiederum viel damit zu tun, dass viele Firmen sehr, sehr stark auf, ich hatte es ja vorhin immer mit dieser Balance und dieser Achse von Selbstbestimmung, Freiheit versus Zugehörigkeit und Bindung, dass die meisten Unternehmen halt sehr auf die Bindung fokussieren. Mhm. Zum Beispiel und am stärksten durch den Arbeitsvertrag hin zu einer abhängigen beschäftigten Arbeit. Mhm. Ja? So, da ist dann sehr stark die Bindung und Zugehörigkeit fokussiert und die Selbstbestimmung, die hängt irgendwo in der Luft und zappelt rum, kriegt keinen Boden unter den Füßen, ja? Während hier unten das Schwergewicht hängt. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das dann eine Gegenbewegung auslöst bei den Menschen, ne? Weil ich sage mal, die meisten Menschen, die gesund sind, wenn ich dann in so Prozesse gehe und früher gegangen bin, dann habe ich einfach auch oft die Frage gestellt, okay, jetzt stell dir mal vor, dein Geschäftsführer würde dir vorschreiben, wie du wohnen musst. Und dann fange ich an, das auszuschmücken, ne? Und genauer zu erzählen und so weiter. Und dann nehme ich noch ein, zwei andere Lebensbereiche. Ja, und ja, wie würdest du dir denn damit gehen? Würdest du das zulassen? Ja, und meistens ist die Antwort natürlich ja selbstverständlich nein. Mhm. Und das ist mein Privatleben, ja, und da habe ich die Hoheit drüber. Und also da zeigt sich dann, ja, die Leute sind natürlich gesund. Ja, sie sind ja jetzt nicht irgendwie depressiv und wollen alles irgendwie vorgekaut bekommen. Ja. Aber komischerweise im Betrieb ist es dann wieder anders und da wird es dann häufig auch akzeptiert. Aber das führt dann dazu, dass vielleicht genau deswegen diese Trennung so strikt noch wahrgenommen und aufrechterhalten wird. Weil in diesem Freizeitbereich habe ich meine Familie, da kann ich mein Haus bauen, da kann ich meinen Kochblock betreiben. Vielleicht habe ich noch irgendwie so, weiß der Geier, irgendeine kleine Bude, die ich nebenbei hochziehe oder sowas. Also irgendwelches Zeugs, wo ich mich halt absolut selber verwirkliche, mein Leben selbst in der Hand nehme, selber verwirkliche und sei es nur, dass ich ganz leidenschaftlich einen Sport mache. Aber den bestimme genau ich, wann ich was, wie viel mache. Ja, und das ist dann aber eben so eine starke Kompensation dessen, was auf der anderen Seite halt eben permanent, meistenteils halt eben ignoriert beziehungsweise sogar bewusst irgendwie nach außen gedrängt wird.
Ja, und das jetzt so, und da gab es jetzt natürlich diesen harten Moment, dass plötzlich der Einblick in dieses Privatleben auch so möglich war. Ne, der Einschnitt, also dieses geheiligte Terrain, wurde jetzt, jetzt eine große Schneise reingehauen. Ja. Und ja, und da waren viele nicht drauf vorbereitet. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Es ist auf jeden Fall nichts über einen Kamm zu scheren gerade. Also die Die Erlebnishorizonte, die wir haben, die sind extrem breit gestreut. Also ich werde ja auch mal gefragt, gibt es da so eine Erfahrung, die man jetzt so macht, mehr als die andere? Wir machen wirklich in jedem Kontext ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Es wird sehr unterschiedlich wahrgenommen, weil jeder einfach an einem ganz eigenen individuellen Lernprozess ist, herauszufinden, was ist jetzt auch vielleicht meine neue Form des Lebens, meine neue Form des Arbeitens. Jetzt haben wir noch das ganze Digitalisierungs, dieser ganze Prozess, der hängt ja auch noch im Hintergrund. Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich aus diesen großen Themen draußen sind, sondern die laufen ja alle noch nebenher. Jetzt haben wir natürlich der Digitalisierung da mal einen großen Schritt nach vorne. Die hat natürlich jetzt einen großen Schub bekommen, aber die großen gesellschaftlichen Themen sind ja deswegen nicht gelöst. Wie gehe ich mit meiner Gesundheit um? Wie gehe ich mit Kultur um? Wie gehen wir mit Kommunikation um? Und auch ein Stück weit mit dem ganzen Innovationsthema. Und dass wir jetzt auch, glaube ich, verstanden haben, dass Innovation nicht nur irgendwas ist, was irgendwie in Unternehmen und in der Wirtschaft passiert, sondern dass wir auch zum Thema Resilienz ganz, ganz viel Innovation vor der eigenen Haustüre betreiben müssen. Also sprich Selbstinnovation, ja, und auch ein Stück weit unsere ganzen eigenen Lebensprozesse, Lebensentwürfe nochmal überdenken müssen und dort ran müssen. Und ich glaube, das ist jetzt einigen schon ziemlich bewusst geworden. Und wir haben nach wie vor, glaube ich, immer noch so einen Moment, dass wir gerade extrem viel über diese ganzen Firmen sprechen, denen es ja zum Teil einfach echt auch relativ gut geht und die das relativ gut abfedern können aufgrund ihrer Rücklagen, wenn man mal so eben in andere Berufsbereiche reingeht, die jetzt einfach weggebrochen sind.
Ja.
Kunst, Kultur und auch Training, Beratung, Coaching. Also wir sehen ja auch, was mit Kollegen gerade los ist. Ja, die auch weiterhin zum Beispiel versuchen, als Einzelkämpfer da durchzumarschieren, anstatt sich jetzt auch in der Community ein bisschen mehr einzufinden. Da haben wir zum Glück hier im Haus echt schöne Erfahrungen gemacht, dass wir gleich mit Corona ein großes Netzwerk aktiv hatten und wir haben uns regelmäßig getroffen, unterstützt und auch bei diesem Lernprozess auch gegenseitig gut geholfen, dass das wichtig war. Und du hast aber nach wie vor diese Einzelkämpfer, die auch sagen, ich warte einfach, bis es vorbei ist. Und dann werde ich nach Corona halt wieder so weitermachen wie vorher. Und die haben zum Teil nicht realisiert, dass das nicht so der Fall sein wird. Ja. Ja. Oder nur in ganz großen Ausnahmen oder in kleinen Ausnahmen der Fall sein wird, dass du heute noch oder in den nächsten 10 Jahren noch dein Training machen kannst wie vor 20 Jahren. Ja. Oder dein Marketing, deine Akquise.
Ja.
Und dann diese Blended Learning Maßnahmen, also all das, was du jetzt heute da brauchst. Und das kannst du heute nicht mehr als Einzelkämpfer lernen. Du musst da viel miteinander arbeiten, sehr viel ko-kreativ auch sein. Ja? Weil es ist doch, ne, weil du konkurrierst ja als einzelner Weiterbildungsunternehmer, konkurrierst du mit großen Riesenakademien, mit Riesenbudgets, die technologisch abrufen können. Und jetzt wirst du aber verglichen und du musst letztendlich das Gleiche liefern, nur auf einem anderen Niveau. Aber irgendwo macht doch der Kunde am Ende keinen Unterschied. Der will seine Leistung haben, der will seine technologische Lösung haben. Und wenn es halt der Großanbieter jetzt leisten kann und der kleine Anbieter hat halt nichts, dann ist halt ganz klar, wo die Entscheidung hingeht. Ne? Zumindest mal bei denen, die über Geld und über Einkauf entscheiden. Ja. Also was wir da gerade auch erleben, auch nochmal zum Thema Demokratisierung, wo ich gerade echt, was ich finde, ein sehr, sehr großes Thema ist, wo wir sehr achtsam sein müssen, ist, was passiert gerade zum Beispiel mit einer neuen Preispolitik. Ne, Tagessätze im Training, was passiert jetzt, wie wird Online-Arbeit wahrgenommen? Wie wird Online-Arbeit bezahlt? Hat das die gleiche Wertigkeit? Sieht man überhaupt, dass Online-Arbeit viel mehr Arbeit bedeutet als Präsenzarbeit und so weiter? Es kommt ja auf welchen Kontext an. Produktentwicklung und alles. Und diese Erfahrungen finde ich gerade ganz enorm. Und da sieht man gerade auch, dass ich auch das Gefühl habe, dass die Online-Arbeit wirklich getreten wird auch und nicht wirklich anerkannt wird.
Ja, und gleichzeitig aber spielen, ich finde ja, viele Kolleginnen und Kollegen das Spiel mit, beziehungsweise schmeißen noch Öl aufs Feuer. Also wenn ich jetzt irgendwie auch nochmal irgendwie fünf Veranstaltungen, ehedem Webinare, heute, keine Ahnung, wie man es nennen will, man darf ja dann wohl doch Webinar sagen, aber egal. Also irgendwelche Online-Veranstaltungen, Angebote, die werden halt am laufenden Meter für umsonst Welt geschmissen. Ja, warum?
Ja, war das Üben? War das, ich glaube, das hängt
viel daran. Warum?
Ich habe das ja vorher noch nicht gemacht. Das ist was Neues. Das kann ich ja noch nicht. Also
ja, dann kann ich es ja von mir aus billiger machen, aber doch nicht. Oder ich kann sagen hinterher, wie wir das mit dem Culture-Check machen, weil es ein Prototyp ist. Ihr habt keine Verbindlichkeit, aber hinterher möchten wir euch bitten, das für euch zu bewerten und dann zahlt ihr so viel, wie ihr wollt. Kann man ja auch machen.
Kann man?
Ich sage ja nicht, es geht ja nicht darum, dass wir bei den Unternehmensdemokraten sagen, wir wollen jetzt eben permanent unseren Gewinn maximieren. Aber wir haben mal ganz klar gesagt, nee, also kostenlos gibt es unsere Workshops nicht. Da kommt ein Preisschild drauf.
Es gibt keinen Grund, dass das jetzt...
Null.
Das hängt damit zusammen, dass einfach eine riesige Menge von Trainern in einen neuen Bereich reingeht, wo sie keine Erfahrung haben. Und du hast auch das umgekehrte Phänomen, dass Leute, die wirklich einfach keine Erfahrung mitbringen, auch im Online-Bereich sich aber als die totalen Experten verkaufen. Das hast du ja auch umgekehrt.
Ja, klar. Aber ist das wirklich ein Phänomen jetzt, was jetzt gerade nur mit der Situation zu tun hat? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil also ich würde schon vermuten, dass es genügend Menschen gibt, die natürlich auch bei irgendeinem neuen Trainings- oder Workshop-Thema das erste Mal machen. Weißt du? Ja, und jetzt ist ja oftmals das Thema immer noch das Gleiche, aber die Technologie und die Methodik hat sich geändert.
Genau, und da ist jetzt erstmal eine kollektive Unsicherheit da. Also im Grunde genommen geht es ja darum, wie wird Lernen bewertet? Geht Learning by Earning? Also sprich, darf ich lernen und dafür auch Geld nehmen, weil ich ja schon mit einer Qualifikation herkomme? Und das kann man natürlich lösen, indem man sagt, hier, das ist ein Beta-Testing und dann haben wir Produktentwicklung. Ja. Ich meine, würde dir ein Mobilanbieter seine Handy 1.0 umsonst geben? Nein, die machen ihr 1.0, nehmen ganz viel Geld dafür, dann lernen sie, was sie falsch gemacht haben und nehmen dann für bei 1.2 dann eben noch mehr Geld. Ja?
Genau.
Aber ich glaube, das hat einfach was mit viel Dienstleistungsverständnis zu tun. Und das hat auch was damit zu tun, ich nehme natürlich, und da muss ich jetzt echt nochmal in die Klischeekiste greifen, aber leider ist das so, das nehme ich sehr stark bei Frauen auch wahr. Also wo wir auch generell auch mit Frauen eben Weiterbildungssektor wissen, die verdienen 20, 30 bis zu 40% weniger als ihre männlichen Kollegen, weil sie sich anders positionieren, weil das auch ein Stück weit nach wie vor auch ein großes gesellschaftliches Tabuthema ist, wo auch nicht so gerne drüber gesprochen wird. Und das hat jetzt auch was mit der, und jetzt ist so sozusagen dieser ganze Online-Sektor, da rutscht jetzt wie so eine riesige Gemeinde, rutscht jetzt da in so einen Billigsektor rein. Und wir sehen es natürlich auch bei den Kollegen, die wir betreuen, dass die, und jetzt brauchst du dann Selbstbewusstsein. Ne? Also wenn du jetzt, wir haben das im eigenen Hause zum Beispiel, kann dir ein Beispiel geben, wir haben einen relativ großen Automobilanbieter, der möchte jetzt zum Thema Agil, Resilienz und eine Weiterbildung haben, dann werden Angebote eingeholt, und zwar möglichst schnell, das muss dann immer alles ganz rasend schnell gehen. Dann liegen die Angebote ungefähr 6 bis 8 Wochen beim Anbieter rum. Und nach 8 Wochen kriegst du dann Bescheid. Und das macht jetzt dann doch die alte Agentur, die bei uns vorher schon immer gearbeitet hat, weil die nehmen eben nur 60 Euro pro Stunde. Und die haben zwar noch nie agil gemacht, aber die arbeiten schon seit 10 Jahren für uns oder seit 15 Jahren und machen es halt einfach mehr als die Hälfte billiger. So, das heißt also, diese Prinzipien, die da immer schon auch in anderen Seminaren waren, das heißt, wir holen uns Angebote ein, holen uns Konzepte ein von so und so vielen Mitbewerbern, die alle in der Regel natürlich ab einem bestimmten professionellen Maß teurer sind, als die vielleicht Agenturen, die wir über Rahmenverträge drin haben, die aber fachlich nicht spezialisiert sind. Ja? Und die werden dann aber da drauf gesetzt mit den Konzepten, dann das Programm, und die werden dann für Echtzeitlernen bezahlt, also die haben keine Ahnung, machen das dann halt für 60 Euro die Stunde und dann müssen die lernen und ackern. Aber das sind dann die Firmen bereit, dann zu tragen. Und das ist etwas, das erleben wir in der Weiterbildungsbranche eigentlich ständig. Und zum Thema Resilienz und Agilität haben wir das die letzten 10 Jahre sehr intensiv erlebt. Also das im Grunde genommen, auch da du immer aufpassen musst, was sind Konzepte, die abgegriffen werden, wie gehen Großkonzerne eigentlich hin und holen sich Wissen ins Unternehmen. Und da brauchst du einfach eine ganz klare Haltung. Da musst du sagen können, okay, vielen Dank fürs Angebot. Aber dann gehe ich zum nächsten Kunden. Und das Selbstbewusstsein hast du, Andreas. Das haben wir als Agentur oder beziehungsweise auch als Stiftung haben wir das, weil wir wissen, wo wir zu dem Thema stehen. Aber ich weiß das von vielen Kollegen unter der Hand, die haben das nicht. Die trauen sich nicht zu sagen, weil die haben 3 Kinder zu ernähren. Die haben ihre Raten, die sie bezahlen müssen. Die haben Abhängigkeiten und dann sind sie froh, wenn halt irgendwie für 60 Euro die Stunde was reinkommt. Und dann ackern die und ackern die und ackern die. Und dann, ne, und das ist, glaube ich, auch einfach immer noch so eine Realität, die wir nicht unterschätzen dürfen. Und da passiert gerade was im Markt. Da rutscht gerade ein ganzer Markt nach unten ab. Ne? Mal schauen, wie es
Wobei ich da auch wiederum interessant finde, also weil du jetzt gerade sowas angesprochen hast, Thema Verbindlichkeiten, Lebenshaltungskosten und so weiter. Also ich weiß da schon, worüber ich da spreche, weil ich aus verschiedenen Gründen jetzt in relativ kurzer Zeit zweimal ein Downgrading sozusagen, also ein Downsizing. Und wo ich halt merke, also das Downsizing bezieht sich jetzt auf den Wohnraum. Ja, im ersten Fall war das vollkommen freiwillig, weil wir als Familie gesagt haben, wir wollen vom Land mit eigenem Haus, ein Bungalow nebenan, wo dann ein Büro drin war, riesiger Garten und bla bla. Von dort umgezogen nach Berlin in eine 100 Quadratmeter Wohnung in jener Karl-Marx-Allee. So, und dann, was dann nicht unbedingt freiwillig war, sondern halt sich irgendwie ergeben hat, war dann eine Trennung von meiner Frau, Ex-Frau jetzt mittlerweile. Und gleichzeitig war die Trennung aber einvernehmlich, sodass wir gesagt haben, okay, das Wichtigste ist für uns, dass wir eine gute Lösung fürs gemeinsame Wohnen finden, für die Kinder und uns, dass das für alle passt. Dann haben wir da eine Weile mit experimentiert und geguckt und am Ende war klar, okay, ich ziehe aus. Also dieses am Ende hat ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert, dieser Prozess, wo wir noch zusammen gewohnt haben. Und am Ende war dann mir klar und auch meiner Ex-Frau klar und für die Kinder dann auch sehr in Ordnung, die wir auch dann mit einem gezogen haben, dass wir gesagt haben, okay, ich ziehe jetzt aus und ich suche eine neue Wohnung. Dann habe ich eine neue Wohnung gesucht und das Hauptkriterium war an der Stelle, dass sie maximal nah an der jetzigen Wohnung ist. Mhm. Dass die Kinder, damals war der Kleine noch 7, dass der komplett eigenständig von der einen Wohnung in die andere wechseln kann und wieder zurück swappen kann, wie er gerade lustig ist. Also dass wir diese Freiheit haben für die Kinder auch ihrer Selbstbestimmung. Das heißt, ich habe entsprechend nach einer Wohnung gesucht. So, und die Wohnung, die ich dann gefunden hatte in einem gebotenen Zeitraum, der ja auch nicht ewig ist, weil wir gingen uns dann ja schon natürlich auch schon manchmal ein bisschen auf den Keks bei allem, was wir toll hinbekommen haben. Aber naja, ich meine, man ist halt getrennt. Ja.
Also, Realität gibt es dann doch noch, ne?
Ja. So, und dann war halt klar, ich habe da eine Wohnung gefunden, die ist wirklich 50 Meter gerade entfernt. Das war direkt der nächste Hauseingang. So, und da war aber das Thema, dass die dann halt nochmal kleiner war. Also von 100 Quadratmeter bin ich dann auf 70 runter. Eben mit diesem Hauptziel, wirklich was zu finden, was maximal nah ist in dieser Zeit, die mir gerade zur Verfügung steht. Ja, so jetzt, so langsam geht es jetzt los, dass ich anfange, mich zu orientieren. So mal, okay, wann könnte es denn mal wieder ein Upgrade geben? Ja, aber das war jetzt mal ein bisschen so aus meiner persönlichen Geschichte heraus erzählt. Und das ist etwas, was ich jetzt mit der Gesamtsituation jetzt schon sehr wichtig finde. Also wie oft begeben sich Menschen in eine Situation des goldenen Käfigs? Also sie verdienen dort dann sehr gut, bauen sich ein Leben auf und teilweise mit Verbindlichkeiten und Selbstverständlichkeiten von Konsum. So dass das dann wiederum in einem Zirkelschluss wieder das hohe Gehalt einfordert, was dann wiederum im Kreislauf wieder darum dazu führt, dass ich wieder mehr konsumiere, ja, und das führt dann wieder dazu, dass ich ja wieder das Geld verdienen muss. So, ja, und wie komme ich jetzt aus dem Zirkel raus? Also ich kann eben nicht den Standard halten, den ich da habe, und gleichzeitig weniger verdienen. Das ist ganz simpel.
Ja, ich würde sagen, dass das auch ein Phänomen unseres Erlebens von Demokratie ist, dass wir sehr stark am Konsum dran kleben.
Ja, es geht mir nicht nur um den Konsum. Konsum ist das eine. Und das andere ist, dass es immer, also im Hintergrund gibt es gerade so ein lustiges Koordinatensystem. Ja, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber weil es da gerade steht. Ja, also wir haben jetzt hier so ein Koordinatensystem. Und was sich tatsächlich mit unserer Situation und auch Demokratieverständnis irgendwie in Verbindung bringe, ist, es gibt dann immer so eine lineare Wachstumskurve. Also es geht immer irgendwie weiter, immer weiter nach oben. So, ja. Und ich meine, das ist ja genau auch eine der wichtigsten zentralen Diskussionen, die wir führen. Ne? Also inwieweit müssen wir immer weiter wachsen? Wirtschaftlich, gesellschaftlich, als Familie, als Individualperson, ja, muss es immer mehr sein. Ja, und ich kann nur sagen, also ich bin jetzt 52 und ich bin nicht gestorben, ich habe auch keine Depression bekommen, als ich dann halt eben dieses zweimalige Downsizing hinter mir hatte. Es hat auch einfach Vorteile, ich muss weniger Wohnung putzen, finde ich total geil.
Das hat irgendwie fast nur Vorteile. Ich hab Anfang der 90er Jahre das erste Mal, also im Studium, das war so, war ich so 28, 30, so in der Übergangszeit, hatte damals auch eine relativ große Wohnung und im Studium und hin und her. Und ich habe damals meine komplette Wohnung verschenkt. Also mit tausend von Büchern, Plattensammlung, Schellack-Plattensammlung, Jazz-Plattensammlung, Klavier mit allem drum und dran. Das war eine 3-Zimmer-Altbauwohnung, die wir uns damals so in der Studenten-WG erstmal geteilt hatten. Und dann haben wir, dann habe ich wirklich gesagt, ich will diesen Ballast nicht mehr mit mir rumschleppen.
Ja.
Und da gab es damals eben auch, was heute Marie Kondo ist, gab es natürlich damals auch schon. Das ist ja irgendwie auch nichts wirklich Neues. Aber das ist etwas, das habe ich von dort her wirklich über die ganzen Jahrzehnte immer wieder mitgenommen. Also ich halte immer wieder zwischendurch an.
Ja.
Und leere Keller, Dachboden habe ich schon lange nicht mehr. Ab und zu kam noch mal ein Keller dazwischen. Aber immer wieder zu nehmen und das wieder zu reduzieren und zu reduzieren, das ist ein dauernder Prozess, der eigentlich stattfinden muss.
Ja.
Und das haben wir letztes Jahr beim Unternehmen, auch hier bei unserem Unternehmen gemacht und gesagt, was haben wir uns eigentlich dran gehängt, was überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Und ich glaube, wenn wir nicht letztes Jahr schon so viel downgegradet hätten und ein Baum muss man auch ab und zu mal richtig gut die Äste abschneiden, dann hätten wir jetzt die Corona-Zeit wahrscheinlich auch nicht so kreativ und innovativ überstanden. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, das ist etwas, was, finde ich, in der Demokratie doch auch ein Gedanke ist, der so mit drinstecken sollte für mich, weil das eine Entscheidungsautonomie, eine Entscheidungshoheit ist, die ich habe.
Ja.
Aber dass wir, weil manchmal wird so ein bisschen Demokratie auch mit der Freiheit zum Konsum verbunden oder eben mit noch mehr, schneller, höher. Und
genau.
Das funktioniert seit den 90ern schon nicht mehr, dieses Ding.
Ja.
Spannend. Andreas, ich würde gerne zum Schluss nochmal unseres Gesprächs mit dir einmal nach vorne gucken, 2030 so. Wenn du jetzt frei in die Kugel mal schaust und du hast so deine eigene Unternehmensdemokratenkugel, was wird sich für dich alles verändern, wenn du ein paar Rädchen mal so drehen könntest und sagen könntest, da legen wir mal eine neue Aufmerksamkeit hin und da wünsche ich mir richtig mal vielleicht grundsätzliche Veränderungen, dass Innovation und auch radikale Innovation eigentlich auch im sozialpolitischen, im unternehmerischen, vielleicht auch im privaten Bereich möglich wäre. Was wären das so bei dir für Punkte?
Also da ich ja jetzt nicht prognostizieren soll, wie ich glaube, dass es kommen könnte, sondern einfach jetzt mal, ich bin der Zaubermeister und kann die Zukunft gestalten.
Ja.
Also tatsächlich, gut, nichts Neues, wenig originell. Das Megathema Nummer eins ist aus meiner Sicht tatsächlich das Überlebensthema, ist halt Klimathema. Da würde ich tatsächlich sehr gerne einige Regularien sehen. Ich halte überhaupt nichts von diesem ganzen, für mich, Entschuldigung, liberalen Gewäsch, was alles durch Gesetzgebung irgendwie an Schlimmem passieren soll. Natürlich brauchst du immer eine Balance, das ist überhaupt keine Frage. Und ich will auch nicht jeden Mist reguliert wissen. Also es gibt einfach auch bescheuerte Regularien. Ja, also Energiebirnen versus alte Glühbirnen ist zum Beispiel also unfassbarer Schwachsinn. Ja. Aber so ein paar Dinge würde ich mir dann schon wünschen, dass die mal kommen und dass das sinnvoll geregelt wird. Bei eben gleichzeitig, wir hatten das Thema gerade schon, würde ich mir auch wünschen, dass wir gesamtgesellschaftlich dahin kommen, einfach mal zu kapieren, okay, wir haben einfach einen Lebensstandard hier im Westen erreicht. Ich glaube nicht, dass wir den halten werden, wenn das funktionieren soll. Glaube ich nicht dran. Ja, also kann ich mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Also heißt, also da würde ich mir auch wünschen, eine kollektive kulturelle Erziehung über die gesamte Bildungsbiografie, die aber eben sehr früh damit anfängt, einfach auch nochmal klarer zu machen, dass unser Wert als Mensch nicht davon abhängt, dass wir gewinnen, gewinnen, gewinnen und die super erfolgreiche Karriere haben und dass wir in dieser Vergleichslogik sind. Ja, mein Haus, meine Bank, irgendwie mein dies, mein das, mein jenes, ja. Sondern dass wir halt wirklich auf andere Art und Weise wirklich unseren Wert erzeugen und zwar nicht durch Dinge und Konsum und Geld. So, das wäre eins. Ein anderes wichtiges Thema ist für mich ganz klar nochmal gezielt über Bankenregulation nachzudenken, Finanztransaktionssteuer, womit wir dann, und zwar international, also würde ich halt absolut sinnvoll halten. Und damit könnten wir halt wieder einiges finanzieren. Und auch zum Beispiel hinsichtlich dieses ersten Themenschwerpunkts, ne, des Klimas. Eine andere Sache, die immer noch viel zu wenig auch zum Thema neue Arbeitsweisen diskutiert wird, ist eine Novellierung unserer Gesellschaftsrechtsgeschichten, also GmbH-Recht, AG-Recht und was es sonst noch so alles gibt, weil die aus einer Zeit von vor mindestens 100 Jahren gekommen sind, wo wir einfach andere Strukturen hatten, wo wir eine andere Vorstellung davon hatten, wie so eine Organisation geführt und geleitet wird. Und die führen jetzt einfach dazu, dass es bestimmte kodifizierte Rahmen gibt, innerhalb derer wir uns bewegen müssen. Da kann man auch ganz viel machen. Das ist keine Frage. Aber es wird in einer GmbH eine Geschäftsführung geben müssen, immer noch. Ganz einfach. Und in einer AG gibt es einen Vorstand und einen Aufsichtsrat zum Beispiel. Und ich sage nicht, dass das weg soll, sondern wir müssen halt anfangen, kreativ zu werden. Wie können wir das anders gestalten, wenn wir halt mehr Kollaboration wirklich wollen? Wenn
Was ist denn für dich im Moment so die gestaltungsfreundlichste Form?
Würde ich so nicht beantworten können. Einfach weil es sehr darauf ankommt, was das jeweilige Unternehmen
oder solche.
Also das kann eine ganz klassische GmbH sein. Also wenn du zum Beispiel eine relativ kleine GmbH hast, sagen wir mal vielleicht mit 6, 7 oder 10 Personen, dann wäre es problemlos möglich, rein rechtlich geht das, dass du alle zum Geschäftsführer machst.
Aber sobald du halt ins Wachstum gehst und mehr hast,
dann geht das tatsächlich rechtlich sogar immer noch, hat aber vollkommen schwachsinnige, das wäre zum Beispiel so ein Punkt, vollkommen schwachsinnige Folgen, die es nach sich zieht, nämlich dass oft dem Briefverkehr, Postverkehr, Postausstattung und so weiter, müsste die Geschäftsführung aufgeführt sein. Im Impressum, okay, das geht im Internet, ne? Aber jetzt stell dir mal irgendwie so einen Brief vor, wo dann irgendwie 5000 Leute draufstehen, die alle Geschäftsführer sind. Das macht keinen Sinn, ja. Und ich sage auch nicht, dass es Sinn macht, 5000 Geschäftsführer zu haben. Also das möchte ich mir jetzt auch nicht, dass mir das jemand am Ende noch irgendwie unterstellt. Aber ich sage mal, bei so kleinen Buden, ja, wie bei uns beispielsweise, könnte das durchaus ein sinnvoller Ansatz sein, der aufgrund der rechtlichen Lage schon möglich wäre. Ja. Und dann kommt es einfach darauf an, ja, okay, aber was ist das Ziel der Unternehmung, was ist der Zweck und so weiter. Deswegen, das lässt sich so für mich nicht pauschal beantworten. Ja. Ich finde, ein soziales Stiftungsunternehmen ist eine wunderbare Konstruktion, aber auch die ist nicht unbedingt sicher oder überhaupt ein Stiftungsunternehmen ist nicht sicher, dass was Sinnvolles bei rauskommt. Also aktuell gilt ja zum Beispiel Bosch immer noch als Stiftungsunternehmen, als Leuchtturmbeispiel bei der Purpose-Stiftung. Bosch, Dieselgate, Fragezeichen, wo ist denn da der alte Geist? Ja? Und was hat das denn noch mit Gemeinwohl zu tun? Ja? Also absoluten Scheißdreck. Ja?
Es ist insgesamt gerade auch bei Stiftungen ein Thema, dass die sich auch gerade an die neue Zeit ein bisschen adaptieren müssen. Und die Frage, ich werde dir vielleicht in ein paar Jahren mehr sagen können, wie es bei uns mit der Stiftung läuft, aber ich sehe, wenn man sie neu gründet, einige Vorteile. Wenn sie klassisch gegründet wird, glaube ich, einige Nachteile. Aber das ist auch nochmal eine Diskussion, die gehört sicherlich woanders hin. Was wäre noch was in deiner Glaskugel so auftaucht?
Ja, also ganz klar das Thema Bildung auch noch. Na, da hatten wir auch noch drüber gesprochen im Vorfeld. Da kann ich nur sagen, unbedingt. Also was da halt momentan auch einfach inhaltlich verzapft wird, das finde ich ziemlich gruselig. Oder sie jetzt auch unabhängig von irgendwelchen Methodenfragen. Ne? Aber also aus meiner Sicht wäre es viel wichtiger, Metakompetenzen zu befördern. Also sowas wie kritisches Denken, also wirklich sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Mhm. Ja? Anstatt jetzt noch irgendwelche, also ein bestimmtes Allgemeinwissen ist auch kein Thema, ne? Also das will ich jetzt nicht alles wegwischen. Ja? Aber mir wird viel zu wenig zum Beispiel Entscheidungsprozesse, ja, wie Entscheidungsprozesse gestaltet werden können. Das gehört eigentlich für mich zu einer Ausbildung eines Menschen, der in einer Demokratie lebt, auch dazu. Ja? Vielmehr nochmal über Auseinandersetzung mit Wissensbeständen, Recherche, Wissen, Nichtwissen, und solche Dinge sich zu beschäftigen. Also müssen wir nur angucken, wie momentan mit Wahrheiten, alternativen Fakten und ich weiß nicht, welchen Mist umgegangen wird. Ja? Und das ist unter anderem auch, nicht nur, aber auch dem Bildungssystem geschuldet, was halt eben oft sehr fokussiert auf bestimmte Dinge guckt und die halt eben immer weiter reproduziert. Und es ist oftmals immer noch irgendwie so ein gutes Stück Nürnberger Trichter, ne, wo irgendwas reingeschüttet wird und dann soll das irgendwie wirken. Ja, und das müsste einfach ganz anders aufgebaut werden, auch so im Sinne noch der mehr Sozialkompetenzausbildung und solche Dinge. Ja. Ja, also so ganz kurz angerissen.
Total schön, wenn man nicht erst in der Erwachsenen, also wir sind ja gerade auch viel in der Erwachsenenbildung, wo wir so einspringen und nachlernen und diese ganzen Dinge machen in der Kompetenzentwicklung auch zum Thema Resilienz. Und ich fände es natürlich auch sehr, sehr schön oder eine unserer Visionen ist ja auch, dass wir hoffentlich in 10 Jahren mal an dem Punkt sind, dass wir mehr Kindergärten, Schulen und dort bei den Familien, bei den Eltern dort anfangen können mit dieser Metakompetenzerziehung oder ja, Bereitstellung von Möglichkeiten, das lernen zu können. Ich glaube, wenn wir da in den nächsten 10 Jahren irgendwas Kleines bewegt kriegen, dann sind wir schon ganz happy. Und dann mal schauen, wie sich das dann gesellschaftlich weiterfuttert. Aber es gehört zu einer Demokratie dazu, das sehe ich auch so. Wenn wir die noch ein bisschen kultivieren und pflegen wollen, dann brauchen wir damit ordentliche wir brauchen alle Auseinandersetzungsmöglichkeiten. Und wir brauchen Streit, also auch streitfähige Menschen, die auch in der Lage sind, Aushandlungsprozesse auszuhalten und auch Ambiguitäten auszuhalten und auch Unannehmlichkeiten auszuhalten und trotzdem verhandlungsfähig zu sein. Das ist halt einfach eine große Kunst auch von resilienter Führung. Ich hoffe, dass wir da in den nächsten Generationen wieder neue ja, neuen Nachwuchs kriegen, der das gut beherrscht. Ne?
Wäre uns zu wünschen.
Ja, lieber Andreas, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit heute genommen hast. War ein ganz spannendes Gespräch.
Ebenso, vielen Dank. Sehr gerne.
Ja, wünsche dir, deiner Familie alles Gute jetzt auch für die Sommerzeit noch und auch für die dann wieder Einstiegszeit in das normale, wie auch immer normale Leben dann aussehen wird, das wissen wir noch. Genau. Also ganz normal, was heißt normales Leben? Also ich finde diese Frage auch immer total blöd. Es war vorher schon nicht normal. Warum soll es jetzt plötzlich normal werden? Aber nur eine Frage, von welcher Gewohnheit wechsle ich zu welcher neuen Gewohnheit und naja, Normalität mitgestalten, bleibt hoffentlich auch noch ein Akt, der Spaß macht.
Hoffentlich.
Also, bis bald, Andreas. Danke dir.
Vielen Dank, ebenso.
Ciao.